Und das hat sich aber so entwickelt, dass wenn Menschen, wie soll ich sagen, keine Anhaltspunkte haben, die ein wenig über das hinausgehen, was sozusagen das materielle Leben ist, ja, wenn sie diese Punkte, diese nicht haben, dann kann es sein, dass sie dann sehr schnell in eine Depression verfallen oder sie verfallen in Kaufrausch oder in Konsumismus. Und da kann man natürlich auch, wenn man das jetzt ein bisschen radikalisiert, könnte man meinen, ja, also das ist natürlich dem Kapitalismus, ja, dieses Hervorbringen von Ratio und Verneinen von Religion und Spiritualität, das ist für den Kapitalismus natürlich sehr günstig.
Hello Friends, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Human Elevation Podcasts. Dein Podcast für ein Leben, das über deine kühnsten Träume hinausgeht. Dein Podcast für ein Leben, das du wirklich, wirklich liebst. Mein Name ist Patrick Reiser und ich bin dein Gastgeber. Und in dieser Folge dürfen wir Miriam Muhm als unseren besonderen Gast begrüßen. Miriam ist eine erfahrene freie Journalistin und Dokumentarfilmerin mit Fokus auf medizinischen und naturwissenschaftlichen Themen. Ihre Schreibarbeiten sind in vielen Medien wie der Süddeutschen Zeitung und La Repubblica zu finden. Auch als selbstständige Dokumentarfilmerin für das italienische Fernseher Rai TV und das Schweizer Fernsehen ist sie aktiv. Miriam ist auch eine Autorin von mehreren Büchern, darunter Die Krake von Davos, Angriff des WEF auf die Demokratie und Spiritualität als Lebenskompass, Ausweg aus Orientierungslosigkeit und Verlust des Ichs. Im Podcast sprechen wir über Spiritualität und Wissenschaft, Machtstrukturen der Eliten, die mögliche Gefahr von einer Technokratie, Präkognition und viele anderen faszinierenden Themen. Wir sind sehr gespannt auf die Einsichten und Perspektiven, die Miriam in dieser Episode mit uns teilen wird. Bleibt dran und viel Spaß beim Zuhören. Ich sage herzlich willkommen bei uns in der Show, Miriam Muhm.
Hallo und danke.
Ja, cool, dass du hier bist. Wie geht's dir und wo steckst du? Ich sehe im Hintergrund da ein Bild an der Wand. Bist du in Italien? Bist du sonst hier?
Ja, also das ist jetzt meine Wohnung in Italien in der Nähe von Rom. Die Position ist eigentlich sehr, sehr günstig, denn ich brauche nur so 30, 40 Minuten, um in Rom zu sein. Und 20 Minuten und am Meer zu sein. Und das ist das, was ich in Italien liebe, in der Nähe des Meeres.
Wow. Ja, Rom ist schon eine, also ich finde Rom eine schöne Stadt, eine kraftvolle Stadt. Ich war zwar erst einmal da, muss ich gestehen, ich war für 4-5 Tage dort, aber es hat mir sehr gut gefallen.
Mhm. Ja. Ja, die ist eine Stadt, die gefällt, insbesondere den Touristen, den Römern weniger.
Ja, nee, ich finde es einfach so krass, weil einfach geschichtlich auch, ne? Wenn du diese Stadt anschaust, ist ja schon sehr viel Kultur, sehr viel Geschichte. Und da, da nehme ich auch immer so wahr, es hat eine ganz bestimmte Energiefrequenz, Rom, so eine bestimmte Energie. Natürlich jede Stadt hat seinen Vibe und seine Aura. Rom gefällt mir, finde ich nice, ja.
Aber sie scheint sehr vielen Menschen zu gefallen. Also das weiß ich. Also gerade diese Atmosphäre, die Atmosphäre von Rom gefällt.
Ja, genau, das meine ich mit Vibe, mit Aura, da meine ich, die Atmosphäre ist nur ein anderer Begriff, ist ein Synonym. Ja, genau, cool. Ja, Miriam, kannst du uns mal mitnehmen? Und zwar, wer bist du, was machst du für all die Leute, die jetzt zuhören und noch nie etwas von dir gehört haben?
Also ich bin seit Ewigkeiten Journalistin und habe dann, nachdem ich also zuerst für Zeitungen, Zeitschriften und Radio gearbeitet habe, dann bin ich in Italien fürs Fernsehen tätig geworden, habe dann eher so Dokumentarfilme gemacht. Und später jetzt in Deutschland habe ich einen Verlag gefunden, der gemeint hat, dass er sich für meine Themen interessiert. Und da habe ich dann mehrere Bücher publizieren und veröffentlichen können, die, glaube ich, einigermaßen gut angekommen sind. Und wo man auch Dinge sagen kann, die nicht unbedingt, sagen wir mal, die man in der Mainstream-Presse nicht unbedingt finden könnte und würde. Und das ist mir sehr wichtig, weil wir leben in einer Zeit, die besonders ist, muss ich sagen, also nach meinem Begriff, was wiederum dann auch viel mit Spiritualität zu tun hat oder mit dem Fehlen von Spiritualität. Und diese Zeit ist mit Vorsicht zu genießen, insbesondere was Informationen anbelangt.
Ja, du hast auch schon das Thema angesprochen, Spiritualität. Ich bin sehr gespannt, natürlich heute von dir auch zu hören, wie du da so den Zusammenhang siehst. Ich bin auf dich zugekommen, erstmal durch das Buch Die Krake von Davos, Angriff des WEF auf die Demokratie. Hab da ein Video gesehen von dir und von Gunnar Kaiser, auch ein Freund von mir war auch schon hier zu Gast. Ja. Und habe so gedacht, hey cool, das ist mal eine Position, die du vertrittst, die mit meiner Position eigentlich sehr gut einhergeht. Das war sehr differenziert, finde ich, wie du das betrachtet hast. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und so bin ich auf dich gekommen und habe dann eben auch gesehen, okay, du hast mehrere Bücher geschrieben, eben jetzt auch eins über Spiritualität, das heißt Spiritualität als Lebenskompass, Ausweg aus Orientierungslosigkeit und Verlust des Ichs. Und würdest du sagen, das sind so deine Themen? Du kommst aus der medizinischen, naturwissenschaftlichen?
Ich komme aus dem Naturwissenschaftlichen. Also ich habe Biologie und Medizin studiert, habe beide nicht zu Ende studiert, weil mehrere Probleme sozusagen. Aber dieser wissenschaftliche Zugang, also das heißt, Dinge irgendwo nachweisen zu müssen, das ist sozusagen in mir drinne. Und das habe ich natürlich dann auch im Journalistischen dann also weitergetragen. Okay, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass man also auf Fakten basiert, und zwar reelle Fakten, und dass man sehr gut hinschaut, zum Beispiel auch bei den Studien, ja, von wem sind sie zum Beispiel wissenschaftlichen Studien, von wem sind sie finanziert worden, sind sie überhaupt finanziert worden oder wurden sie nur von der Universität durchgeführt? Und das sind Dinge, die für mich sehr, sehr wichtig sind, weil sie mir dann eher die Möglichkeit geben zu verstehen, was ich und wie ich diese Fakten, die dort aufgeführt sind, wie man die dann interpretieren soll.
Ja, genau, das ist ja auch so ein Ding.
Also das heißt, wenn eine wissenschaftliche Studie natürlich von mehreren Pharmafirmen oder Komplexe, die in der Nähe von Pharmafirmen sind, finanziert wird, dann muss man leider davon ausgehen, dass diese Studie dementsprechend nicht ganz der Wahrheit entspricht. Und ich meine, wir haben schon seit etlichen Jahren Professoren wie der John Ioannidis, der ein weltberühmter Epidemiologe ist, ja, und der schon seit, jetzt sind wir fast bei 20 Jahren, behauptet, dass 50% der wissenschaftlichen Studien, also gerade in der Medizin, ein Fake sind.
Ja, oder zumindest einfach auch nicht neutral, weil die Leute, die diese Studien finanzieren, die sind ja auch voreingenommen. Die haben ja ein bestimmtes Interesse und dieses Interesse fließt in diese Studie mit ein, das ist fast gar nicht zu beheben. Also das ist so schwierig, das auch rauszunehmen, dieses Interesse, weil das fließt alles miteinander mit rein. Darum sehe ich das schwer.
Es ist aber sehr oft ein materielles Interesse. Ja. Ne? Es ist sehr oft ein materielles Interesse. Und da komme ich dann wieder zurück auf die Spiritualität. Unsere ist eine Zeit, die abgekoppelt worden ist von dem spirituellen Gefühl. Ja, das heißt, Menschen, also ich glaube, man muss sehr klar differenzieren zwischen Religion und Spiritualität.
Ja, vielleicht kannst du da mal den Unterschied machen. Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, finde ich auch, ja.
Ja, für mich ist Religion etwas, was von Menschen gemacht worden ist. Das heißt, wir können also die islamische Religion, die jüdische, die christliche Religion, das sind Religionen, die von Menschen gemacht worden im Sinne, dass man irgendwelche Schriften hat, auf diese Schriften dann einen Dogma aufbaut und eine Religion aufbaut. Spiritualität ist eher ein Gefühl, es ist ein Empfinden. Es ist, also das finde ich so schön an der deutschen Sprache. Es gibt zum Beispiel Gerechtigkeitsempfinden. Ja? Das ist ein Wort und das beschreibt haargenau, Dieses einzelne Wort beschreibt haargenau, um was es geht. Es ist eine Empfindung. Gerechtigkeit ist nicht etwas Rationales, sondern man hat ein Gefühl für Gerechtigkeit.
Ein Sinn.
Ja. Und Spiritualität ist genau das Gleiche. Spiritualität ist ein Gefühl. Und man hat es, oder sehr oft ist man in der Nähe, und man kann sozusagen auch durch wiederholten Begriffen und wiederholten, ich sage fast hypnotischem Einwirken auf die Gehirne, kann man dieses Gefühl auch entweder abschwächen oder vergrößern. Es kommt drauf an, ne? Natürlich in welcher Richtung. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt richtig ausdrücke, aber es geht in dieser Richtung. Und somit bin ich also bei sehr vielen Naturwissenschaftler, sehr, sehr viele Naturwissenschaftler von den Großen, von Einstein bis Carlo Rubbia, Physiker, der Nobelpreis bekommen hat in den 80er Jahren und so weiter, die natürlich diese universelle, Einstein definiert sie, die universelle Denkkraft, okay? Diese Energie, die im Universum, und dieses Universum, wenn man so will, entweder kreiert oder aufrechterhält, ja, dass man dafür eine Empfindung hat. Und die haben sehr, sehr viele große Wissenschaftler, Tesla etc.
Ja. Ja, und diese Empfindung, von der du sprichst, die ist ja als ein Potenzial in jedem Menschen auch angelegt. Die ist ja da, wir haben Zugang zu dieser Empfindung. Wie du selbst gesagt hast, okay, vielleicht kommen wir, je nachdem in welche Gesellschaft und Kultur wir reingeboren werden, kommen wir auch von dieser Empfindung ab. Aber wir können diese Empfindung auch wieder aufbauen.
Ja.
Ich finde das eine gute Definition von Spiritualität. Für mich ist sie noch nicht ganz ganzheitlich und integral, weil es gibt natürlich verschiedene Definitionen von Spiritualität. Der Begriff Spiritualität ist schon auch hart missbraucht.
Natürlich.
Aber so wie du ihn jetzt gerade beschrieben hast, können wir ihn auch gerne mal stehen lassen. Das ist ja deine Definition. Und finde ich soweit schon mal auch gut. Das heißt, es ist ein Gefühl, es ist eine Empfindung, ein Sinn für, wenn ich dich richtig verstehe, für auch etwas Größeres, als man selbst ist, in dieser Form des Körpers, in der
Sehr
Form
genau.
der Ich-Identität.
Genau.
Es ist so etwas Überpersönliches, so eine universelle Kraft, wie es Einstein genannt hat. Ja, das ist eine Denkkraft, universelle Kraft.
Ja. Ja.
Und den Zugang da aufzubauen und den wahrzunehmen, den zu spüren, das ist für dich so Spiritualität.
Ja. Also es ist nicht Religion, von Menschen gemachte, es sind also keine Kirchen, es ist eine Empfindung, und diese Empfindung kann natürlich auch dein Leben, wie sagt man, leiten in eine gewisse Richtung.
Ja.
Ja, und das finde ich, also diese Empfindung kann es einem Menschen leichter machen, zwischen falsch und richtig oder richtig und falsch zu unterscheiden. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, gerade in diesem Moment.
Also würdest du dann sagen, die spirituelle Intelligenz, lass uns mal sagen, spirituelle Intelligenz und moralische Intelligenz, dass das so mit einhergeht? Also diese, weil
ich glaube.
Also was wir mit moralischer Intelligenz, Intelligenz
Ethik.
Meine ich, was wir für richtig und für gut halten, das verändert sich ja auch immer, je nachdem, in welche Zeit wir geboren werden, halten wir für Dinge richtig, und dann halten wir in einer anderen Zeit, würden wir die Dinge dann für falsch halten, ja. Und so entwickelt sich das Ganze ja auch.
Ja.
Diese Moral entwickelt sich ja durch uns Menschen in die ganze Geschichte. Und das würdest du sagen, das geht auch einher mit Spiritualität, so wie ich dich verstanden habe.
Ja, absolut, absolut. Und das heißt, seit über einem Jahrhundert, was ich ja auch in diesem kleinen Buch dann auch beschrieben habe, ist dieser ganz klare Versuch vorgenommen worden, die Ratio als die einzige wirkliche, erstrebenswerte, evolutionistische, wie soll ich sagen, Qualität des Menschen durchzusetzen. Ja? Das heißt, Ratio gegenüber Spiritualität und eher Religion, ja. Und das hat sich aber so entwickelt, dass wenn Menschen, wie soll ich sagen, keine Anhaltspunkte haben, die ein wenig über das hinausgehen, was sozusagen das materielle Leben ist, ja, wenn sie diese Punkte, diese, diese, nicht haben, dann kann es sein, dass sie dann sehr schnell in eine Depression verfallen oder sie verfallen in Kaufrausch oder in Konsumismus. Und da kann man natürlich auch, wenn man das jetzt ein bisschen radikalisiert, könnte man meinen, ja, also das ist natürlich dem Kapitalismus, ja, dieses Hervorbringen von Ratio und Verneinen von Religion und Spiritualität, das ist für den Kapitalismus natürlich sehr günstig.
Ja, es geht so mit einher. Ja. Es ist so halt eine Entwicklungsebene, eine Entwicklungsstufe, die, sagen wir mal so, die Rationalität auch, wie du selbst sagst, so auf das Podest gehoben hat. So, okay, die Rationalität, das ist einzig Wahre und auch das einzig Wahre, was man anfassen kann, nur das ist die Realität. Alles andere gibt es nicht. Das ist nicht wirklich das, was man messen kann, das ja. Alles, was man noch nicht messen kann, das ist einfach mal so weg, wird vom Tisch weggeweht.
Genau. Ja.
Aber ich denke, da waren ja auch schon viele sehr große Philosophen da auf dem richtigen Weg, dass man da hinweist, dass es eben noch weitergehen kann, wie zum Beispiel Immanuel Kant mit Kritik der reinen Vernunft, aber auch Friedrich Nietzsche, also verschiedene große Philosophen haben ja dort schon zeigen wollen, dass die menschliche Natur weitergeht als nur der Verstand, der rationale Verstand, sondern dass da auch etwas Größeres ist, ja, dass man das auch hinterfragen kann. Dass es eine wichtige Qualität in uns ist, aber letztendlich, dass es auch darüber hinausgeht.
Der Punkt, der mir aber, wie soll ich sagen, eine gewisse Traurigkeit, und deshalb habe ich es auch geschrieben, ist nur, dass gerade in den letzten Jahrzehnten diese sehr materialistische Rationalität, ja, die hat die Überhand genommen. Wenn man mit Menschen spricht, ist es, die meisten negieren Spiritualität, negieren Religion, negieren solches Empfinden und sagen, oh nein, nein, also jetzt ist so, wenn man so will, ist die wissenschaftliche Rationalität die neue Religion.
Ja, genau.
Ja. Und, aber das ist sehr gefährlich, denn auf dieser Grundlage kann man zum Beispiel auch alles gutheißen, was zum Beispiel auch mit Gier zu tun hat. Ja, wenn Geld, und Geld ist Teil des Materialismus, zur, in Anführungsstrichen, neuen Religion wird, für sehr, sehr viele Menschen, und wir sehen es ja tagtäglich, ja, dann ist es natürlich so, dass diese Gier, das eigentlich ein animalischer, sehr untergeordneter Charakteristikum des Menschen ist, ja, wenn das erhoben wird zum einzigen neuen Gut, dann ist das sehr trist. Und ich glaube, dass Menschen, die natürlich immer mehr zu Antidepressiva, wie soll ich sagen, greifen und so weiter, dass das eben zeigt, dass das nicht alles sein kann in unserem Leben.
Mhm.
Ich weiß nicht jetzt, ob ich mich richtig ausgedrückt habe, aber ich kann es nochmal wiederholen.
Ich finde, du drückst dich gut aus. Du hast ja auch am Anfang so gefragt, wie ist es mit dem Deutsch, aber ich finde, du sprichst sehr gut Deutsch. Deine Muttersprache ist ja Italienisch, aber ich finde, also du sprichst sehr gutes Deutsch, man versteht dich sehr gut. Glaubst du betreffend des Geldes, wenn du sagst, dass das entwickelt auch unsere Gier oder lässt die Gier so brennen? Ja, das kann ich sehen, aber ich glaube, dass das auch so ein Entwicklungsschritt ist von uns, von jedem Einzelnen vielleicht auch, dass wir da erst durchgehen müssen, bis wir die Erfahrung machen, hey, okay, mit Geld kann man super viel machen, auch tolle Sachen machen, viel bewegen, Geld ist geil, ja, ist cool, ist nice, aber letztendlich, da gibt es noch mehr, also es kann nicht nur um das gehen, sondern da gibt es natürlich noch mehr. Wie siehst du das?
Ich glaube eher, dass das nicht der Fall ist. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen in diesem Netz verfallen sind, ja, dass sie meinen, Ratio, Geld, dass man sein Leben nach diesen Punkten strukturiert, ja, und dann aber wahnsinnig unglücklich sind. Und entweder dann in Depressionen verfallen oder sich mit Drogen vollstopfen oder sich im Konsumismus oder auch in anderen Formen des Fun erleben
oder sowas
ähnliches. Aber dass man dann trotzdem nicht zur Spiritualität rübergeht. Also das heißt, die Ratio ist dieser Überbegriff, dass Rationalität das Allergrößte ist, ja, das macht es schwierig für Menschen zu verstehen, dass eigentlich uns etwas fehlt. Obwohl sie dieses Fehlen eigentlich empfinden, es aber nicht richtig analysieren können.
Wie siehst du das? Du bringst es ja auch zusammen mit den anderen Büchern, wie bereits gesagt, die Klage von Davos, Angriff des WEF auf die Demokratie, wo du so über diese Machtkomplexe und Machtstrukturen auch sprichst. Da gibt es viele mächtige Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Geld haben, die durch das natürlich auch sehr viel Macht haben, sehr viel bewegen können, ganze Regierungen auch infiltrieren können und ihre eigenen Bedürfnisse dann mit dort reinbringen, weil sie einfach die Power und die Ressourcen haben. Geht es denen um Geld? Weil aus meiner Perspektive, also dort geht es schon lange nicht mehr um Geld, sondern dort geht es einfach darum, was man natürlich mit Geld machen kann. Ne?
Da geht es um Macht. Ganz klar. Das sind aber im Grunde genommen, wenn man jetzt sich die Evolution der Tiere und des Menschen anschaut, ist Macht, Gier etc., das sind uralte Strukturen, die wir natürlich in uns haben von den Tieren. Ja, ich gehe immer davon aus, das habe ich schon einmal irgendwo beschrieben, jetzt weiß ich nicht mehr in welchem Buch, aber irgendwo ist beschrieben. Also wir sprechen immer von Gehirn, aber im Grunde genommen haben wir mehrere Gehirne, eins über dem anderen, ne? Also rein evolutionsmäßig. Und diese Formen, also die sind in uns drinne und die werden anscheinend in bestimmten Menschen nicht durch den Cortex gebremst, sondern die haben das volle Potenzial dieser primitiven Strukturen, das kann sich dann, derjenige kann sowas auserleben, ne? Also ausbreiten. Und dann gibt es die anderen Menschen, zum Beispiel, sagen wir mal jetzt buddhistische Mönche, da gehe ich jetzt mal kurz wieder zurück auf die Spiritualität, buddhistische Mönche, die durch ihre Meditation, das hat man jetzt in der Magnetresonanz, konnte man das hier feststellen, da sieht man eine Vergrößerung und eine Verdichtung gerade der modernsten Gehirnstrukturen, das heißt also gerade des Cortex, was ja eben diese hohe Funktion hat, die primitiven Gehirne in Anführungsstrichen in Schach
zu kontrollieren, zu kontrollieren, ja.
Zu kontrollieren und auch in Schach zu halten, bestimmte Dinge. Und das finde ich hoch, hoch interessant und es zeigt sich auch, dass Meditation eben hilfreich ist, weil man sie eingesetzt hat seit über 10 Jahren, in Chicago zum Beispiel, in bestimmten Suburbs, wie sagt man, also in bestimmten Vierteln, wo es hochproblematisch ist mit großer Armut und alle möglichen Problemen, Gewalt etc. Da hat man also Meditation eingesetzt bei den Kindern mit den größten Resultaten. Unter anderem auch das Resultat, dass diese Kinder sich als glücklich bezeichnen, ja. Was ich natürlich das absolut allergrößte empfinde.
Ja, das habe ich bei dir im Buch auch gesehen. Ich kenne, gibt es ja mittlerweile so viele verschiedene Studien auch über Meditation, Achtsamkeitsmeditation. Und in deinem Buch hast du ja auch ein paar mit reingebaut. Zum Beispiel diese eine Metastudie von 2021, wo man ganz klar sehen kann, dass nachweislich die Dichte der grauen Zellen im präfrontalen Kortex erhöht wird. Und man könnte sagen, du hast es dann schon schön geschrieben und ich finde diesen Satz so cool, weil du dann beschrieben hast, okay, einerseits dieses neue Gehirn, dieses neue Gehirnareal, der jüngste Teil, der präfrontale Kortex, der wird, könnte man sagen, größer, wird weiterentwickelt und das limbische System, das ist unser emotionales, tierisches Säugetiergehirn, das wird verkleinert und du hast dann geschrieben, so wenn das nicht Evolution ist, so Meditation ist, in dem Sinn konkrete messbare Evolution, fand ich spannend und würde ich sogar so bis zu einem gewissen Punkt auch unterschreiben, weil ich glaube, dass ganz bestimmte Meditationspraktiken uns auch freier machen, ganz klar uns auch freier machen. Du schreibst auch über den freien Willen in deinem Buch, gibt es einen freien Willen oder nicht? Inwiefern hängt das bei dir zusammen? Freier Wille, nicht freier Wille? Wie siehst du das? Haben wir einen freien Willen? Gibt es das für dich? Und wie hängt das zusammen mit der Spiritualität und Meditation?
Das ist jetzt ein hochkomplexer und sehr schwieriger Teil. Denn also zu behaupten, dass wir einen freien Willen haben, ist mir immer sehr, sehr schwierig, als eben als ehemalige in Anführungsstrichen Biologiestudentin und Medizinstudentin, die sich auch sehr viel mit Neurologie befasst hat. Habe zum Beispiel viel von Wolf Singer gelesen, viel von seiner Tochter Tanja Singer. Das ist ja eine berühmte Neurowissenschaftlerin, die auch viel mit Meditation gearbeitet hat. Und man weiß, also Neurowissenschaftler tendieren dazu, zu behaupten, dass es den freien Willen nicht gibt. Und es gibt sehr, sehr viele Beispiele, die einem zeigen, dass es den nicht gibt. Ja? Unter anderem zum Beispiel fand ich sehr spannend, aber das sind uralte Sachen, die man natürlich nicht kennt. Ein gewisser Professor Grammer aus Österreich, der hat ein wunderschönes Buch geschrieben, wo er beschreibt, diese Studie bei Frauen, wann sich Frauen sexy anziehen und wann nicht. Es geht also darum, dass zum Beispiel Frauen sich besonders sexy anziehen in den 3, 4 Tagen, wo sie fruchtbar sind. Ja, da greifen sie eher zu Miniröcken, zu offenen irgendwelchen Kleider, die eine wunderschönen, also etwas zeigen und so weiter. Und das sind Dinge, die laufen unterschwellig ab. Das heißt, da gibt es irgendwo im Gehirn bestimmte Hormone, die dich so dazu bringen, dass du dich so anziehst und nach diesen Tagen dann gehst du wieder zurück und ziehst wieder Hosen an und irgendwie einen breiten Pulli und willst dich nicht schminken oder so. Und das läuft alles unterschwellig ab. Also das ist nicht jemand, der bewusst das macht, weil er weiß, ich bin jetzt sozusagen fruchtbar, sondern das Gehirn wird dahingehend manipuliert. Und da von diesen, wie soll ich sagen, von diesen Beispielen, ja, die zeigen, dass der freie Wille nicht besonders vorhanden ist, gibt es eine Unmenge, eine ganz, ganz große Menge. Männer zum Beispiel mögen, wenn man jetzt diesen Film nimmt, diesen Film, wie hieß diese Figur, die so wie eine Sanduhr, da gab es mal so eine Figur in einem amerikanischen Film, ja, das ist eine Überspitzung. Also was Männer mögen, ist eine ganz kleine Taille, ja, und große Hips, wie sagt man Hips auf Deutsch?
Hüfte.
Hüfte, genau. Größere Hüfte und kleine Taille. Das ist für Männer besonders anziehend, ja, und zwar kulturell in der ganzen Welt. Also das heißt, wir haben das gleiche Problem in Papua-Neuguinea wie in Deutschland. Okay? Und dieser Begriff zwischen dieser Unterschied zwischen kleiner Taille und große Hips,
Hüfte, ja.
Hüfte, das hängt damit zusammen, dass man natürlich in der Vergangenheit, Frauen hatten damals keinen Kaiserschnitt, es gab keinen Kaiserschnitt, dass das eine, wie sagt man, die Möglichkeit, ein Kind zu bekommen, erleichtert hat. Und dieses biologische System ist für Männer noch heute wahnsinnig wichtig, wenn sie sich für eine Frau interessieren oder nicht interessieren. Ja? Und das läuft alles unterschwellig ab, das sieht man nicht, aber das ist das, was im Gehirn drin ist und was unsere Aktionen dann machen lässt. Und deshalb ist es, also von freiem Willen zu sprechen, ist für Neurowissenschaftler sehr, sehr schwierig. Und es gibt aber gerade in diesem Bereich, wo man dann als Mensch sich entscheidet, ja, vielleicht aus einem Impuls heraus, der wahrscheinlich auch aus dem Gehirn kommt, aber man sich entscheidet, Meditation zu machen, also sich irgendwo in eine gewisse Richtung zu bewegen. Da eröffnet sich so richtig der freie Wille. Und das finde ich spannend, weil das ist so ein Punkt, wo man sagt, man kommt von der Neurologie, also von dem, was unser Gehirn durch Neurotransmitter und vom genetischen Aufbau her ist, wir können es ändern. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Und gerade in diesem Punkt ist sozusagen der freie Wille dann wieder da.
Ja, ja. Ich finde, das kann man auch super gut selbst erfahren und beobachten. Also Bewusstseinsentwicklung geht ja in diesem Bereich, dass wir eben immer mehr und mehr mit uns selbst verbunden sein können und dann aber auch eben auch diese unbewussten Prozesse, die da im Gange sind, diese unbewussten Wünsche, Triebe, all das, was sich halt zeigt an Bewegungen in uns, dass wir dort viel präsenter stehen bleiben können und dann auch viel bewusster eine Entscheidung treffen können. Wollen wir diesen Impuls jetzt nachgehen oder nicht? Was ist denn uns wirklich wichtig? Wir können uns über unsere Werte auseinandersetzen und Werte aufstellen für uns, herauskristallisieren, zu sagen, okay, das ist wirklich, wirklich wichtig, das ist weniger wichtig. Und so können wir auch unsere Verhaltensmuster durchbrechen mit Bewusstseinsentwicklung. Und da ist Meditation natürlich ein wichtiges Werkzeug, was ich dazu zähle auch. Ja?
Ja.
Das sehe ich auch so wie du. Und vielleicht noch kurz zu dem Punkt mit der Neurowissenschaft. Ich glaube, dass die Neurowissenschaft, die machen einen super Job, ganz klar, wie jede Wissenschaft, ja, hat ja auch seinen Wert und machen gute Sachen. Mhm. Aber ich glaube einfach, dass wir durch die Neurowissenschaft alleine niemals diese Frage beantworten können, gibt es einen freien Willen oder nicht, weil es einfach zu einseitig, zu reduktionistisch ist.
Natürlich.
Man beobachtet einfach die Materie und man lässt das Ganze innen, das ganze Geistige, das ganze Bewusstsein komplett weg. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, uns von beiden Seiten anzunähern, also unser Innerstes von innen heraus zu erforschen, aus der Subjektivität heraus und gleichzeitig auch die Wissenschaften mit dazu packen, die die Welt von außen, von der Materie her, objektiv versuchen zu erklären, zu beobachten, wenn man das zusammenbringen kann, dann glaube ich, dann kann man diese Frage besser beantworten.
Ist es wahrscheinlich auch eine, genau, erstens mal das und zweitens ist es auch eine Bereicherung. Die Wissenschaft müsste sich diesbezüglich auch öffnen, was sie auch tut. Denn ich denke jetzt zum Beispiel, darf ich kurz, weil es irritiert mich, dass ich jetzt...
Ja, sicher. Wir können nochmal abschließen, machen nochmal einen Cut rein. Also Isabella, wenn du das schneidest.
Hörst du mich?
Ja, ich höre dich.
Ja, alles
ja,
okay?
Ja, alles super.
Hallo? Nee, ich höre dich jetzt nicht.
Okay. Moment. Wenn du mich jetzt nicht mehr...
Ja, hallo?
Hörst du mich jetzt? Super.
Ja, hallo? Ja,
perfekt.
Ja, super. Was ich nur sagen wollte ist, also die Wissenschaft öffnet sich jetzt Dingen, die sie früher nie studiert hätte. Okay? Zum Beispiel, dies natürlich auch anhand der Physik, dass man jetzt Neurowissenschaftlerinnen haben, wie zum Beispiel die Julia Mossbridge, bekannte Wissenschaftlerin aus Kalifornien, die sich zum Beispiel mit Präkognition befasst. Ja? Also mit den Sachen, wo man früher gesagt hatte, um Gottes Willen, das ist ja alles irgendwie Blödsinn und nicht wissenschaftlich. Aber sie interessiert sich gerade für solche Themen und das tun auch andere.
Kannst du kurz sagen, Miriam, was kannst
Staaten,
du ganz kurz, bevor du weitermachst, kannst du kurz uns sagen, was denn Präkognition ist? Weil vielleicht wissen das die einen, die hier zuhören, nicht.
Ja, also ich kenne es natürlich vom Italienischen, aber Präkognition ist dieses Wissen von irgendetwas, was in der Zukunft geschieht. Das ist auch eine Empfindung. Es ist nicht Wissen im Sinne von rationellem Wissen, sondern derjenige, der weiß etwas, was passieren wird, ja, und diese Sache passiert dann auch. In den meisten Fällen gibt es einen Zeitraum zwischen 3 und 7 Tagen. Das ist jetzt wissenschaftlich nachgewiesen worden. Ich kenne persönlich den Fall von einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die also in Bayern gearbeitet hat und es ging ihr sehr gut. Also, weil man muss auch manchmal sehen, dass vielleicht die Person jetzt irgendein Problem hat oder so. Aber es ging dieser Person sehr gut. Und sie hatte aber gleichzeitig, während sie gearbeitet hat, hatte sie den Eindruck, also der Tod umgibt sie, ja, also so richtig wie eine Wolke. Ja? Und dann am ersten Tag hat sie sich ein bisschen Sorgen gemacht, aber weitergemacht. Am zweiten Tag hat sie das immer noch gespürt. Am dritten Tag dachte sie schon, also dieses Gefühl des Todes, das also die ganze Zeit vorhanden war, also während sie gearbeitet hat, während sie gesprochen hat, gegessen, tot neben einer Person, da hat sie sich Sorgen gemacht und gemeint, vielleicht sollte ich mich untersuchen, vielleicht will mir irgendjemand was sagen, dass es mir nicht gut geht. Ja? Mhm. Und am vierten Tag in der Früh um 6.30 Uhr bekam sie einen Anruf, dass ihr Bruder, der jünger war und gesund war und überhaupt keine Probleme etc., verstorben war.
Ja, krass, ja.
Okay. Und ja, und das und solche Sachen. Und ich habe dann mit der Julia Mosbridge habe ich dann über diesen Fall also gesprochen. Und sie sagte zu mir, ach, das ist einer von den vielen Tausenden, die es auf dieser Welt gibt, die aber nicht untersucht werden von der Wissenschaft, weil die Wissenschaft meint, oh, oh, alala, passen wir auf, das ist irgendwo, das geht in so einen New-Age-Bereich oder weiß Gott, was spirituellen Bereich.
Ja, New-Age, genau.
Und da wollen wir nichts damit zu tun haben. Ja, ich sage nur, da gehen wir also nicht dran. Und sie sagt, aber gerade das ist hochinteressant, weil gerade diese Gebiete müssen wir erforschen, um besser auch unser Gehirn, um besser auch andere Dinge zu verstehen. Und sie geht zurück auf die Physik natürlich und auf die Zeit. Und sie sagt, also Präkognition, sie hat schon mehrere Schriften publiziert, mehrere Studien, hochinteressant, wo sie sagt, die Physik geht davon aus, dass es die Retrokausalität gibt. Ja, also ein Teil der Physik, nicht die ganze Physik, aber eine Physik geht davon aus, dass es die Retrokausalität gibt. Die Retrokausalität bedeutet nichts anderes, als dass irgendeine Sache in der Zukunft schon diese Zeit, wo ich jetzt bin, mit beeinflusst.
Ja, genau, klar, ja. Das sage ich auch immer wieder. Es ist so, Vergangenheit und Zukunft kommt hier in der Gegenwart zusammen und alles passiert gleichzeitig.
Genau. Ja.
Das ist das, was ich wahrnehme.
Genau, und dann sagte sie, und dann sagte sie vor kurzem, da war so ein Webinar und dann sagte sie, das ist so, als wir haben die Vorstellung, also wir erleben und wir haben die Vorstellung von einer linearen Zeit aus der Vergangenheit, so ein Pfeil und der geht dann so Richtung irgendwann mal bis zum Tod bei uns und so. Und sie sagte, im Grunde genommen müssen wir wahrscheinlich von dieser falschen Vorstellung zurücktreten, sondern die Zeit ist wahrscheinlich eine Fläche, ja, wo, das muss man sich so wie eine Fläche vorstellen, auf der sozusagen alles gleichzeitig vorhanden ist. Und das würde dann manchen Menschen, die sich auch sehr nahe stehen wahrscheinlich und so, die Möglichkeit geben zu erfahren oder zu empfinden, was in der Zukunft geschieht. Ja? Und das finde ich, aber das sind alles so Dinge, die uns eigentlich zeigen, dass wir von der sehr reduzierten, materialistischen Denkweise, davon müssen wir wegkommen. Hm. Weil sonst machen wir keine Schritte vorwärts, nach meinem
Ansicht. Ja, genau. Ja. Ich liebe, was du sagst, Miriam. Ich bin voll begeistert jetzt gerade so, weil ich sehe das ja genauso. Ich nehme das ja auch genauso wahr. Und bei mir zum Beispiel in meinen Coachings, im Human Elevation Mentoring, da arbeiten wir auch tatsächlich damit, dass wir ein besseres Verständnis für Zeit bekommen und diese lineare Zeit auch aushebeln. Weil wenn wir an lineare Zeit gebunden sind, dann glauben wir immer, okay, weil wir das in der Vergangenheit so gemacht haben, dann können wir das jetzt in der Gegenwart nicht und dann die Zukunft verändert sich nicht. Und dann ist letztendlich die Zukunft nur eine Wiederholung der Gegenwart. Wir müssen versuchen, aus dieser Zeit herauszubrechen. Und das ist möglich. Genau. Es gibt verschiedene Methoden, absolut, Techniken, Strategien dafür. Ja. Darum, ich bin da voll bei dir. Es ist schön auch, dass das jetzt in der Wissenschaft mehr angeschaut wird. Das war mir jetzt gar nicht so bewusst.
Ja.
Aber ich habe auch schon Physiker hier gehabt, renommierte Physiker hier bei uns im Podcast, die genau auch schon das Gleiche gesagt haben, dass dieses Gefühl von Zeit sehr verzerrt ist durch unser Verstand und letztendlich auch eine Illusion ist. Mhm. Und dass wir auch bereit sein müssen, über diese Illusion hinauszuschauen. Genau. Ja, cool.
Genau. Und das ist eben zum Beispiel eine der Dinge, die sie eben studiert. Aber es gibt auch andere Wissenschaftler, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, aber es gibt einen in den USA, der jetzt zusammen mit 6 Universitäten wie nennt man den nochmal, Premorte, also dieses, was Menschen haben, wenn sie kurz verstorben sind, ja, und dann trotzdem, also sich von oben dann sehen, out of body.
Out of body experience.
Das ist die out of body Erfahrung.
Ja, genau.
Die out of body Erfahrung, genau. Die out of body Erfahrung, das ist etwas sehr Interessantes, weil da man sich auch mehrere Fragen stellen muss. Wie ist das möglich, dass ich mich von oben gerade sehe in dem Moment, wo ich zum Beispiel rein materiell als tot erklärt werde oder sowas ähnliches, oder ich einen Herzinfarkt habe. Das passiert nämlich in den meisten Fällen bei Herzinfarkten, dass man sich von oben sieht. Und das sind Sachen, die jetzt wissenschaftlich erfasst werden. Und darüber bin ich sehr glücklich, weil das kann natürlich auch die Wissenschaft und das, was wir über uns erfahren, natürlich weiterbringen.
Ja, definitiv, definitiv. Ich glaube, es gibt einen neuen Zweig auch der Wissenschaft. Also die Wissenschaft entwickelt sich ja permanent weiter. Und ich sage, ich komme immer von dem Punkt, zuerst machen wir uns Gedanken über bestimmte Dinge, das ist dann Philosophie. Und sobald die Philosophie in einen bestimmten Bereich reingeht, wo wir merken, okay, krass, das muss man genau beleuchten, entsteht wieder eine neue Wissenschaft. Und es wird ja ganz viel aktuell geforscht im Bereich Bewusstsein, sehr viel geforscht, in dem Bereich Meditation, im Bereich auch psychedelischen Substanzen, im Bereich transpersonale Psychologie, also da wird sehr viel, viel gemacht und ich glaube auch, dass wir da in den nächsten Jahrzehnten in einen ganz anderen Bereich reinkommen, der Wissenschaft. Das finde ich eine gute Entwicklung. Lass uns doch nochmal kurz reingehen in das aktuelle Weltbild, was du hast, was du auch so ein bisschen in deinen Büchern zeichnest. Du sagst, dass ein großer Teil von dieser spirituellen Intelligenz, spirituellen Kraft, Intuition, Sinn, nenn es wie du willst, dass sie so weggekommen sind. Ja. Und was glaubst du, was hat denn das für Auswirkungen? Wenn du dir jetzt so die Situation schaust, du bist am Anfang reingekommen, du hast gesagt, du schreibst auch für verschiedene Zeitungen und es ist für dich wichtig, auch unpopuläre Meinungen publik machen zu dürfen. Wir haben alle wahrgenommen, während der Covid-Pandemie, aber auch jetzt, wenn es um die Diskussionen um den Krieg in der Ukraine geht, dass Debatten verengt werden, dass bestimmte Meinungen viel zu wenig publiziert werden, kaum publiziert werden, sogar durch die, wir haben auch gesehen bei den Twitter-Files, ja, also dass diese Meinungen auch wirklich unterdrückt werden. Das finde ich krass. Also das ist ja jetzt auch bewiesen worden. Was früher immer als Verschwörungstheorie gegolten hat, das ist jetzt wahr geworden. Also vieles von dem, nicht alles, ja, klar. Und wie siehst du die Welt in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten? Wohin geht das für dich? Was ist da die Gefahr? Und wie kann Spiritualität helfen, diese Gefahr zu lösen?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an jemanden denke wie Yuval Noah Harari, der israelische Historiker, der ja ein gern gesehener Gast ist beim BEF in Davos.
Ich finde, er hat auch gute Bücher geschrieben. Ich finde seine Bücher gut, ja.
Er hat gute Bücher geschrieben und er ist auch nach meinem Begriff, ist er nicht ein Teil dieser Elite, sondern er warnt uns vor dessen, was wahrscheinlich in nächster Zukunft, in nächsten Jahren auf uns zukommt. Und er geht davon aus, dass es zu einer technologischen Diktatur kommt. Ja, also das wird so, was schon viele als Feudaltechnokratie oder sowas in der Richtung bezeichnen. Das ist in dieser Richtung, also anscheinend unausweichlich, dieser Pfeil eben Richtung Zukunft in der Richtung gehen wird.
Ja, ja.
Und er zeichnet ein sehr düsteres Bild. Er spricht von unnützen Menschen, von Menschen, die auch angesichts der vielen Robotik und der Algorithmen, die vieles übernehmen. Und das ist hochinteressant. Also die Algorithmen werden gerade die intellektuelle Arbeit übernehmen.
Ja, ChatGPT, das heißt also ChatGPT jetzt, das ist krass, was jetzt gerade passiert. Ja.
Genau, eben. Also Handwerkliches, wie zum Beispiel ein Klempner oder so, der wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch arbeiten werden. Während also Journalisten, Übersetzer etc., also immer weniger Jobmöglichkeiten oder so. Aber das ist jetzt nebenbei. Mhm, er spricht von diesen sogenannten unnützen Menschen und sieht, dass diese unnützen Menschen, er sieht so richtig so dieses dystopische Bild, dass die sich dann nur mit Drogen und Computerspiele ihr Tag vertreiben. Okay? Und,
Matrix,
und das
die
ist
Matrix.
Natürlich eine sehr, ja, ja, aber das ist eine sehr düstere
ja,
Vision.
Ja. Ja.
Wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass wir tatsächlich also dieses Bild einer Zukunft, einer sich durchsetzenden Zukunft, wo sehr viele von uns arbeitslos sein werden und irgendein Bürgergeld bekommen werden, weil ich meine, selbst in Amerika, was ein Unding ist, hat man schon vor Jahren in Silicon Valley, ist man davon ausgegangen, dass irgendwann mal selbst in Amerika das Bürgergeld ausbezahlt wird.
Das wird kommen, da bin ich sehr, sehr sicher, ja, dass es sowieso kommen wird, ja,
ja, ja,
unabhängig, wie deine Position
ist. Nur, also,
ja.
Genau, also wie auch immer, das ist unausweichlich.
Sehe ich auch so.
Und ein Harari sieht dann nur Drogen, also Drogenkonsum und Computerspiele. Da sage ich, wenn diese Vision dieser technokratischen Welt, wo sehr viele von uns ohne Arbeit sein werden, tatsächlich vorkommen müsste, dann ist natürlich Meditation die Rettung.
Ja, und weißt du, was auch spannend ist, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Yuval Noah Harari, ich wusste das auch nicht, er leitet in Israel ein Vipassana-Retreat. Ja. Hast du das gewusst?
Nein, wusste ich nicht.
Ja, der ist ein großer Fan von Vipassana-Meditation. Mhm. Das schreibt er auch in seinem Buch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Da geht er am Schluss auch in die Meditation mit rein. Und ich war jetzt über Weihnachten, Neujahr in einem 10-tägigen Vipassana-Retreat und dort habe ich erfahren, dass Yuval Noah Harari selbst ein Retreat hat, ein Vipassana-Retreat in Israel und dort auch Kurse gibt, dass er Lehrer ist. Das finde ich krass. Ja, das habe ich mir auch so weggehauen.
Super,
das war krass.
Ja, deshalb sage ich, also ich wurde auch angegriffen, weil ich gemeint habe, dass Yuval Noah Harari eben eher nicht zu dieser WF-Elite gehört, sondern eher, dass er jemand ist, der uns warnt vor dessen, was geschehen wird. Dass er also sehr klar als Historiker sieht, was auch auf uns zukommen wird und dass er uns warnt.
Ja. Okay, ich würde gerne da nochmal ein, zwei Punkte rein, weil ich das auch spannend finde, jetzt, was du gesagt hast. Also diese Dystopie, die du da skizziert hast, ich kann auch sehen, dass es natürlich in diese Richtung gehen kann. Ich teile auch einen großen Teil der Ansicht von Harari, glaube aber, dass es auch noch in eine ganz andere Richtung gehen kann. Du hast gesagt, Meditation ist ein wichtiger Punkt, weil wenn wir jetzt davon ausgehen würden, dass die intellektuelle, kreative Arbeit immer mehr und mehr abgenommen wird von künstlicher Intelligenz, von Maschinen, da ist eh so die Frage, okay, was bedeutet Intelligenz, was bedeutet Kreativität, wie lange geht es noch, bis eine künstliche Intelligenz wirklich kreativ sein kann, weil das, was sie jetzt ist, ist ja nicht wirklich Intelligenz. Man spricht zwar davon mit GPT-3, aber wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, wie das aufgebaut ist, dieses Sprachmuster im Hintergrund, das ist schon sehr intelligent, ja, also, aber es ist noch nicht wirklich richtige Intelligenz, je nachdem, wie man es halt definiert und auch Kreativität. Aber es kann natürlich sein, dass wir dorthin kommen in den nächsten Jahrzehnten. Ja. Vielleicht auch nicht, vielleicht gibt es dort auch eine Grenze. Wir wissen es ja nicht hundertprozentig. Vielleicht auch viel früher, vielleicht gibt es eine Grenze, vielleicht ist irgendwann Schluss und man merkt einfach, man kommt nicht mehr weiter. Aber dann kommt noch Biotechnologie mit rein. Also es wird wild.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir unser Bewusstsein weiterentwickeln in Form von verschiedenen Möglichkeiten, wie unter anderem Meditation, dann glaube ich auch, dass das eine Evolution des Menschen sein kann, die in eine andere Richtung geht als die technologische, als diesen Transhumanismus, der auch da viel, viel promoted wird von bestimmten Kreisen, von mächtigen Kreisen. Elite hast du angesprochen. Ja. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass es da eine gute Kombination gibt aus beidem, dass wir lernen, Technologie für uns zu nutzen, anstatt von ihr benutzt zu werden, dass man Achtsamkeit reinbringen kann, dass wir uns gemeinsam mit Technologie auch weiterentwickeln können. Ich sehe da ganz viele verschiedene Potenziale der Zukunft. Darum glaube ich, es wird sowieso spannend. Aber ich sehe natürlich die Gefahren, die da sind, die du auch skizziert hast. Da bin ich voll auch bei dir. Du hast von Elite gesprochen. Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen. Was meinst du denn konkret mit Elite? Weil ich glaube, hier gibt es auch ganz viele verschiedene Positionen in der Gesellschaft. Es gibt die Leute, die sagen, oh, da gibt es die bösen Eliten, die kontrollieren die ganze Welt. Dann gibt es Leute, wie ich dich jetzt sehen würde, die das Ganze ein bisschen differenzierter sieht. Das ist nicht nur so eine Elite, die alles kontrolliert, sondern die natürlich auch Macht und Power hat und bestimmte Sachen in Bewegung bringt. Aber darum würde es mich jetzt nochmal hier interessieren, wie deine Position ist und wie du das siehst, diese Elite, von der du gesprochen hast. Was sind das für Menschen? Was machen die? Wie siehst du die?
Es ist sehr schwierig, weil man kommt dann sehr schnell in irgend so eine Art Ecke, wo man, wie soll ich sagen, als Verschwörungstheoretiker oder so bezeichnet werden kann.
Ja, genau.
Darum geht es mir aber eigentlich gar nicht. Es geht eher darum, dass wir eine gewisse Struktur erkennen. Okay? Und diese Struktur ist darin zu sehen, dass es, wie sagt man, Verbände gibt, Associations, Denkfabriken, die Think Tanks, die schon seit Ewigkeiten also vorhanden sind, wenn man zum Beispiel an die Trilaterale Kommission denkt oder so, ja. Und da geht es darum, dass diese Personen an der demokratischen Macht vorbei ihre Ziele durchzusetzen, dass sie dann Einfluss nehmen, indem sie zum Beispiel ihre eigenen Leute an die Macht bringen. Und das ist eine Sache, die Trilaterale Kommission, also jetzt nicht nur das WEF, sondern die Trilaterale Kommission schon in den 70er Jahren, ab den 70er Jahren gemacht hat. Und das steht in der Enzyklopädie Britannica drin. Also das wird jetzt nicht von irgendwelchen Historikern behauptet, sondern die Enzyklopädie Britannica sagt ganz klar und klipp und klar, dass die Trilaterale Kommission sehr viele Leute, zum Beispiel eigene Leute, an die Regierung Carter in Amerika gebracht hat. Ja? Das heißt, damit hat man die eigenen Leute an den Schaltstellen der Macht und kann das erreichen, was man will. Und zwar an den Parlamenten vorbei, weil man ist innerhalb der Exekutive. Ne? Das Gleiche haben wir natürlich seit Jahren durch den WEF, der seine Leute, die Young Global Leaders, überall verstreut, von Australien bis Europa etc. etc. hat, die natürlich an den Schaltstellen sind und direkte Macht haben. Die Elite, in Anführungsstrichen, die hat sich bislang oder in den meisten Fällen bislang damit begnügt, ihre eigenen Leute an die Machtstellen direkt zu bringen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt klar genug bin. Was aber seit einigen Jahren geschieht, ist diese Infiltrierung, an die nicht in den Nationen reinzubringen, sondern in die supranationalen Organisationen reinzubringen. Das heißt, in der EU und zum Beispiel in der UN und in der WHO.
Ja, genau.
WHO, wir sehen jetzt, Beispiel, ja. Was jetzt gerade WHO geschieht. Da geschieht etwas ganz, ganz Gefährliches, denn es ist nicht nur der Pandemievertrag, der verändert wird, sondern es werden gewisse Gesetze, die mit dem Pandemie, also internationale Gesetze, die der WHO erlauben, einiges durchzusetzen, die werden jetzt gerade verändert. Okay? Und wenn diese verändert werden, ist es also schon von Juraprofessoren schon analysiert worden, haben wir im Grunde genommen eine Supermacht, die den unterschiedlichen Ländern sagen kann, wenn man natürlich Teil der OMS ist, ja, der WHO ist, sagen kann, wie sie bestimmte Pandemien oder Epidemien in den Griff bekommen müssen, welche Medikamente benutzt werden, ob zum Beispiel Impfungen dann obligatorisch werden oder nicht obligatorisch und so weiter und so fort. Also das, was jetzt momentan getan wird an der WHO, müsste man sehr, sehr scharf beobachten, was dort geschieht, aber was genau zeigt, wie sich die Elite bewegt. Die Elite hat jetzt es verstanden, zum Beispiel durch was an der EU geschehen ist, ja, dass man durch die supranationalen Organisationen die Macht über mehrere Länder haben, dass man dadurch natürlich viel schneller an das kommt, was man durchsetzen will.
Mhm. Okay.
Ist das jetzt kompliziert genug?
Nee, ich finde, was das gut beschrieben ist, ist wie gesagt auch, ich finde, gut differenziert, weil du hast es am Anfang gesagt, wenn wir über solche Themen sprechen, dann kann man schnell in eine Schublade hineingesteckt werden, diffamiert werden, ja, die Verschwörungstheoretiker, oder? Und natürlich gibt es Verschwörungstheorien auch hier auf der Welt und es gibt halt eben auch Verschwörungen, das gibt es auch. Und es gibt halt eben auch, das ist da auch ganz klar, also wenn man da einfach logisch hinschaut, gibt es Menschen, die bestimmte Interesse haben, wie du auch Interesse hast, wie ich auch Interesse haben, die aber mehr Kraft, mehr Power haben, mehr Netzwerk haben, mehr Ressourcen zur Verfügung haben, die sich dann logischerweise zusammentun, sich organisieren. Ja. Und dann, was ich auch natürlich finde, das ist auch etwas Menschliches, Natürliches, dass man das, was man für richtig hält, dort, wo man ist, auch versucht umzusetzen. So, ich sehe, dass man dort gar nicht, man kommt dort gar nicht drum herum. Also wenn ich jetzt das ganze Bigger Picture anschaue, Miriam, so von oben, stelle ich also aus der Sicht der Schöpfung von einem anderen Planeten runterschaue auf die Erde, dann ist es für mich selbstverständlich, es ist für mich völlig klar, dass sich das in diese Richtung entwickeln wird und logischerweise wird das Probleme kreieren, die wir aber danach wieder lösen werden. Und diese Lösungen werden wieder zu anderen Problemen führen. Und diese anderen Probleme werden wieder zu Lösungen führen. Und das ist letztendlich aus meiner Perspektive einfach der Pfeil der Evolution. So, da kommen ja, ich finde, da kommt kein Weg führt dahin oder darum herum. Aber natürlich, wie du sagst, ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man dort genau hinschaut und dass man auch das beobachtet und verfolgt.
Ja.
Und auf die kommt auf die Gefahr.
Aber um es zu verfolgen, muss es aber publiziert werden und muss veröffentlicht werden.
Ja, richtig, richtig.
Und
ja,
ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Artikel und wenige Journalisten, die sich mit diesen Themen befassen. Ich war sehr froh drüber, dass, nachdem man also immer gesagt hat, wo einige Leute auf Telegram zum Beispiel über Bill Gates hergezogen sind während der Covid-Pandemie, ja, und gemeint haben, er würde alles bestimmen bei der WHO etc. Und man hat gesagt, ach, Verschwörungstheoretiker, Aluhütler. Und jetzt kam vor einigen Monaten, hat dann Politico zusammen mit der Welt, die haben recherchiert und haben eine wunderbare Recherche veröffentlicht, wie sehr dieser Mann, ein Mann, Einfluss genommen hat auf die WHO und was das bedeutet hat für die Pandemie. Und die haben eine sehr große Recherche gemacht. Natürlich 2 Jahre später, wenn alles vorbei ist und so weiter. Aber das zeigt uns, dass wir viel mehr beobachten müssen und viel mehr auch andere Meinungen zulassen müssen.
Ja, ja, definitiv. Das sehe ich auch so. Spannend. Vielleicht nochmal, um da jetzt den Loop zuzumachen. Was glaubst du, wie kann man da dagegen steuern? Also wie kann man diese Gefahren, die da auf uns zukommen, aus deiner Perspektive, Miriam, wie kann man da entgegensteuern? Das ist einerseits schon gesagt, sich mit sich selbst beschäftigen, das habe ich jetzt herausgehört, sein Bewusstsein zu entwickeln, meditieren, da einfach mehr freier Wille für einen selbst zu kreieren, dann auch verschiedene Artikel auf verschiedenen Medien zu publizieren, das wäre gut, wenn das passiert, aber was kann man sonst aus deiner Perspektive noch machen, um diese Gefahren zu dämmen, dass da eine komplette technokratische Machtstruktur sich bildet, ja.
Da sollte man zum Beispiel eine Sache, die ich glaube sehr gefährlich ist, ist sein Wissen nur von den Leitmedien herzuholen. Also das ist, glaube ich, sehr gefährlich und da sollte man es, wenn es geht, vermeiden. Ja, und sich lieber auch von mir aus im Internet oder auf anderen Kanälen etwas lesen, was vielleicht völlig unglaubwürdig klingt, ja, zuerst, aber sich mit anderen Informationsquellen beschäftigen. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig. Natürlich hat man wenig Zeit, wenn man heutzutage, wenn ich jetzt an jemanden denke, der also irgendwo das Geld für die Miete aufbringen muss, der seine Kinder erziehen muss, etc., etc. Aber es geht gerade um diese Kinder. Es geht um die Zukunft dieser Kinder. Und wenn wir dann nicht in diesen Jahren jetzt sehr genau hingucken und aufpassen, wird das gerade für diese Kinder und für diese Kindeskinder zum großen Problem werden. Ich denke zum Beispiel an die Einführung von digitalem Geld, ja, wie das verknüpft wird. Es wurde schon in Schweden eine Kreditkarte herausgebracht, die verknüpft ist mit unserem CO2-Fußabdruck. Ja, das ist jetzt nur ein Beispiel, was wahnsinnig gut klingt, aber was genau zeigt, diese Karte ist dann nicht mehr, steht nicht mehr zur Verfügung. Dein Geld steht dir nicht mehr zur Verfügung, wenn du einen gewissen CO2-Fußabdruck überschritten hast. Okay? Und das zeigt, wie sehr mittlerweile Unternehmen und alle möglichen Menschen sich in unsere Freiheiten völlig einmischen und diese Freiheiten einengen können. Und ich glaube, da müssen wir unglaublich aufpassen, was auf uns zukommt.
Wie unterscheidet man denn Fakten und eben Verschwörungstheorien? Weil in dieser Zeit, in der wir leben, ich glaube, das ist auch wirklich sehr schwierig. Wir sehen jetzt schon bereits, dass künstliche Intelligenz, ich habe letztens ein Video gesehen von Tom Cruise, von in Anführungszeichen Tom Cruise, der sah aus wie Tom Cruise, sprach genauso wie Tom Cruise, aber es war nicht Tom Cruise, sondern es war einfach eine künstliche Intelligenz, die das kreiert hat. Also wir leben in einer postfaktischen Welt, wir leben in einer Welt, in der man nicht mehr wirklich unterscheiden kann. Also was ist real und was nicht? Und das wird ja auch mehr und mehr so sein. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in 10 Jahren, wie wollen wir noch erkennen, was wahr ist und was nicht? Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage.
Ja, absolut, absolut. Und da habe ich auch wahrscheinlich kaum eine Antwort drauf. Ich kann nur sagen, also was ich tue, und wie gesagt, eben wenn ich mir zum Beispiel wissenschaftliche Studien anschaue, dann mache ich einen ganz klaren Unterschied zwischen dem, was finanziert worden ist, was nicht finanziert worden ist, von wem es finanziert worden ist, wer der Professor ist, etc., etc. Was ich sagen kann, ist natürlich ein bisschen so wie dieser italienische Staatsanwalt Borsellino, die beiden, die ermordet worden sind von der Mafia, Falcone und Borsellino. Die haben immer gesagt, folge dem Spur des Geldes. Ja? Und ich finde, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um zu verstehen, in welcher Richtung es geht. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Bill Gates, wir haben gesagt, dem Bill Gates geht es ja auch um Macht. Es geht ja nicht nur um Geld, weil Geld hat er genug. Aber um Geld geht es ihm trotzdem, weil Geld ist wiederum Macht. Ne?
Ja, ja,
und er hat 2019 hat er in Davos, er war in Davos 2019, also vor der Covid-Pandemie, im Januar 2019, da hat er ein Interview gegeben und in diesem Interview hat er gesagt, was ich so spannend fand, weil manchmal kommt auch die Wahrheit bei solchen Menschen raus, hat er gemeint, die Journalistin hat ihn interviewt und gesagt, ja, sie haben, ich weiß jetzt nicht mehr, 10 Milliarden, glaube ich, waren es, 10 Milliarden Dollar in Impfstoffen und so weiter investiert. Und dann hat er gesagt, ja, aber wissen Sie, the return, ich weiß jetzt nicht, wie man das auf Deutsch sagt, also was man also zurückbekommt.
Return on invest.
Return on invest und so. Hat er gesagt, das war das 20-fache. Und dann hat er noch hinzugefügt, hat er gesagt, es gibt kaum, hat er zwar nicht so deutlich gesagt, aber es gibt kaum einen Bereich, der so viel zurückgibt, ja, also 20 Mal. Ne? Also 10 Milliarden investiert mal 20 ist 200. Ne? Und ich meine, das sind Summen im Spiel, die riesig sind. Ja? Und ich meine, klar, und das, was eben Falcone und Borsellino damals gesagt haben, folge die Spur des Geldes, das sagt vieles aus, finde ich. Ja.
Mhm. Okay, das heißt, so wie ich dich verstehe, wichtig zu schauen, woher kommt die Information, sie wirklich zurück ins Rabbit Hole reinzutauchen, zurückzugehen bis zum Ursprung und dann kann man sich dort nochmal ein besseres Bild machen.
Ja, genau.
Okay, ja, cool. Geil. Ja, Miriam, hat mich sehr gefreut, dich zu sprechen. Auch. War sehr interessant.
Ja.
Ich werde dein Buch auch unten verlinken in den Shownotes. Also mal alle deine Bücher, die du geschrieben hast, werde ich mal reinpacken. Wo kann man dich sonst finden? Wo bist du aktiv? Bist du auf Instagram?
Also ich bin keine große Freundin von Facebook, von diesen ganzen sozialen Medien bin ich nicht. Ich habe ein gewisses Alter, werde jetzt in ein paar Wochen 68. Also da weißt du, ist man nicht so gerade.
Gut, das ist eine Ausrede da. Da kommt eine Ausrede.
Nein, also ich bin jetzt nicht besonders technikfreundlich. Ja.
Okay. Das heißt, wenn man mehr von dir wissen will, Bücher holen und ansonsten Artikel kann man immer wieder mal nach bei dir googeln, ja, die du schreibst.
Die E-Books. Also ich meine, wenn man also jetzt nicht unbedingt also Papierbücher in der Hand haben will, kann man ja auch die E-Books kaufen.
Miriam Moon, vielen herzlichen Dank. Hat mir eine Freude gemacht. Ja? Ich wünsche dir auf deinem Weg viel Freude auch. Freude ist immer gut und auch weiterhin viel Erfolg mit deinen Büchern.
Danke.
Und
danke, Patrick.
Bis bald. Das war's auch schon wieder. Hast du manchmal das Gefühl, dass du dich noch zurückhältst und dein wahres Potenzial noch nicht wirklich lebst? So erkenne, was wirklich in dir steckt und nutze dein volles Potenzial, wachse über dich selbst hinaus und mach Schluss mit Ausreden und Selbstzweifel. So, wenn du deine Energie entfesseln und Mut gewinnen möchtest, um mit neuer Umsetzungspower deine Ziele zu erreichen. Wenn du dich nicht mehr von deinem Alltagstrott aufhalten lässt und dafür sorgst, dass der Alltag deine Träume frisst, wenn du das nicht mehr machen möchtest und wirklich eine tiefgreifende Lebensveränderung willst, dann lade ich dich ein, buch dir bei uns ein Klarheitsgespräch und bewirb dich für das Human Elevation Mentoring. Deine Transformation in 12 Wochen zu tiefer Verbundenheit, Sinnhaftigkeit und Lebensfreude. So dieses Klarheitsgespräch mit unserem Team ermöglicht dir, noch im Gespräch eine Strategie mit an die Hand zu bekommen, die du dann auch alleine umsetzen kannst. Falls du sagst, du möchtest es gerne mit uns zusammen umsetzen, hast du natürlich auch die Möglichkeit, nochmal ein zweites Gespräch zu vereinbaren, wo wir dir erklären, wie so eine Zusammenarbeit aussehen könnte, wie diese Transformationsreise in 12 Wochen, wie das Human Elevation Mentoring ganz konkret aussehen könnte. Doch unser Ziel ist es, dir am Klarheitsgespräch schon so viel Mehrwert mitzugeben, dass dieses Gespräch eines der wertvollsten Gespräche in deinem Jahr wird und wer weiß, vielleicht sogar in deinem Leben. So nutze also die Möglichkeit und sprich mit uns, buch dir noch heute ein Klarheitsgespräch. Du findest den Link dazu auf www.patrickreiser.com/mentoring. Oder geh einfach unten in die Shownotes und klick dort auf den Link. Du kannst auch gerne unsere Webseite auf www.patrickreise.com besuchen und kannst dort sehen, was für Möglichkeiten wir dir bieten, um dich in deiner Transformation zu unterstützen. Unsere Kunden sagen immer wieder, die Zusammenarbeit mit uns ist keine Arbeit, sondern ein tiefgreifendes, lebensveränderndes Erlebnis. So nutze diese Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Vielleicht sehen wir uns dann schon bald auf der anderen Seite oder wir hören uns in der nächsten Episode. Ich sage herzlichen Dank, dass du hier bist und bis zum nächsten Mal. Much love, dein Patrick. Bye, bye.